So. Wir haben ja
heute Morgen oder heute eine Fahrt machen dürfen in den Süden nach Kreta und wurden auch entsprechend verregnet. Aber der Reiseleiter hat uns etwas sehr Interessantes gesagt. Zu der orthodoxen Kirche. Er hat, was ich sehr schön fand, er hat Respekt geäußert für den Glauben der Kreter und der Griechen, aber man hat gemerkt, er hat einiges nicht so verstanden und er hat dann ein Beispiel gebracht. Er hat gesagt, es gibt da so ein Gebiet mit einem Kloster oder mit mehreren Klöstern und dann gab es wieder mal so ganz massive Waldbrände und dann drehte der Wind ja in diese Richtung genau auf diese Klöster zu, auf einen Berg. Und man wusste, wenn jetzt dieses Feuer weitergeht, dann wäre das für diese Klöster eine absolute Katastrophe. Und es wird berichtet, dass die Mönche alle zusammengekommen sind und gemeinsam gebetet haben. Und siehe da, das Feuer kam nicht bis zum Kloster. Das hat dann natürlich viel zu reden gegeben. Und etliche Kritiker haben dann auch gesagt, also warum habt ihr nicht gebetet, wo es an einem anderen Ort gebrannt hat und wo viele andere Menschen umgekommen sind? Hättet ihr da auch beten sollen? Nicht nur, wenn es um euer Hab und Gut geht. Ja? So hat es dann auch der Reiseleiter interpretiert. Und ich habe mir dann auch ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Es kann natürlich sein, dass die Mönche auch ein Stück weit aus Furcht und Egoismus heraus ganz intensiv dafür gebetet hat, dass ihre Kloster bewahrt werden und Gott hat ihr Gebet erhört. Warum sie das bei den anderen nicht getan haben oder warum Gott bei den anderen nicht erhört hat, können wir natürlich nicht sagen, aber vielleicht ist es so, vielleicht waren die Mönche haben zu wenig ihren Priesterdienst wahrgenommen. Das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, dass Gott einfach zeigen wollte, wenn jemand im Glauben lebt und auch sich Gottes Bewahrung anbefehlt, dann hat das Auswirkungen. Das Gebet hat Auswirkungen und das soll eben das ganze Volk sehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich weiß die richtige Antwort nicht. Auf jeden Fall hat er ja auch gesagt, dass die orthodoxe Kirche in Griechenland sehr reich ist. Und da kam mir noch etwas in den Sinn, dass mir ein Hotelier in Kreta erzählt hat vor 2 Jahren. Der hat erzählt, er hat einen guten Kontakt mit einem Bischof der orthodoxen Kirche auf Kreta. Und der hat ihm Folgendes gesagt. Das hat mir dann sehr zu denken gegeben. Die orthodoxe Kirche in Kreta und auch in Griechenland ist sehr, sehr reich. Hat auch großen Einfluss in der Politik bis heute. Und dann hat er gefragt, ja, was macht ihr eigentlich mit diesem vielen Geld? Ihr gebt das ja kaum aus. Und dann sagt doch der Bischof, wir wissen, dass die Endzeit kommen wird, so wie es in der Bibel steht. Und für diese Verfolgungszeit, wo man dann eben nicht mehr kaufen kann, für diese Zeit sparen wir. Habe ich gedacht. Das ist ja der Unglaube im Glauben drin. Ja? Also auf der einen Seite glaubt man an das Wort Gottes, aber auf der anderen Seite glaubt man nicht daran, dass Gott dann auch in dieser schweren Zeit versorgen wird. Wir sehen hier, jedes Volk und jede Religionsgemeinschaft hat so seine Eigenarten und das war jetzt eine Eigenart aus der griechisch-orthodoxen Kirche, die wollte ich euch einfach auch hier einmal vermitteln. Ich lese den Text aus Jona 3, Verse 1 bis 10. Das Wort geschah, da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich ihr sagen werde. Da machte sich Jona auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn, gemäß dem Wort Jahwes. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage zu durchwandern. Und Jona begann, in die Stadt hineinzugehen, eine Tagereise weit, Und er rief und sprach, jetzt kommt ein Satz, noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Ich muss hier gleich anwenden, dass eigentlich im Grundtext hier steht, umgewendet. Könnte man wörtlich sagen, umgewendet. Das ist noch wichtig zu wissen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und sie riefen ein Fasten aus, kleideten sich in Sacktuch von ihrem Größten bis zu ihrem Kleinsten. Und das Wort erreichte den König von Ninive. Und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in den Staub. Und er ließ in Ninive auf Befehl des Königs und seiner Großen ausrufen und sagen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen gar nichts zu sich nehmen, sie sollen nicht weiden und kein Wasser trinken, und Menschen und Vieh sollen im Sacktuch bedeckt sein und sollen mit aller Kraft zu Gott rufen, und sie sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von der Gewalttat, die an seinen Händen ist. Wer weiß, vielleicht wendet sich Gott und lässt es sich gereuen und kehrt um von der Glut seines Zorns, so dass wir nicht umkommen. Und Gott sah ihre Taten, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten, und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte, und er tat es nicht.
Also Dani, schon allein, wie du den Text liest, macht deutlich, wie viel dir dazu schon groß geworden ist und wie gern du einfach auch, dass du gleich predigen würdest. Also das merkt man dir förmlich schon beim Lesen an. Das ist einfach auch ein toller Text, dieses Jona-Buch. Heute also dritter Teil, drittes Kapitel, morgen dann der Abschluss mit dem vierten Kapitel. Wir lesen noch einmal den ersten Vers, wie beginnt dieses dritte Kapitel. Es beginnt mit den Worten, und das Wort Jahwes geschah zum zweiten Mal zu Jona. Wir haben ja im ersten Kapitel gesehen, dass das Buch Jona damit beginnt, dass Gott spricht. Damit fängt das Jona-Buch an, damit fängt die Schöpfung an, damit fängt alles von Bedeutung an. Damit, dass Gott spricht. Und wir haben dann weiter gesehen, Jona verwirft das Wort Gottes. Das Wort Gottes ergeht an ihn, Gott spricht zu ihm, Gott sagt ihm etwas, Gott gibt ihm eine klare Weisung. Aber Jona, und da zeigt sich eben die ganze Verantwortlichkeit und Würde des Menschen. Jona ist kein Computer, wo auf den Knopf gedrückt wird von Gott und der dann einfach tut, was Gott sagt. Sondern Jona hat eine bestimmte Wahlfreiheit. Er hat keine absolute Freiheit. Kein Mensch hat eine absolute Freiheit. Aber wir haben eine Wahlfreiheit, einen bestimmten Spielraum, den Gott uns lässt, ja oder nein, zu ihm, zu seinen Worten zu sagen. Und diese Wahlfreiheit, das ist unsere Bürde und unsere Würde. Es ist unsere Würde, weil sie uns von Computerspielen und von einer Marionettenexistenz unterscheidet. Ich habe schon manches Mal gesagt, Herr, es wäre so schön, wenn ich einfach immer tun würde, was du sagst. Ich wünschte es mir manchmal. Ja, Gott würde einfach nur so einen Knopf drücken und ich würde machen, was er sagt. Aber stellt euch das vor, ihr seid verheiratet seit einem Jahr, nicht? Seid jetzt seit ein paar Wochen, seid ein, ja, zusammen. Und wenn du immer einen Knopf drücken kannst bei ihr und ich liebe dich. Ich liebe dich. Was darf ich tun, mein Herr und Meister? Ja, wenn du das immer nur machen würdest, es würde dich nicht wirklich glücklich machen, oder? Oder doch? Weil wenn ich das jetzt doch glücklich machen würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja? Also ihr versteht.
Kannst es vergessen, ja.
Beziehung zwischen Zweien kann nur dann entstehen, wenn eine frei, verantwortlich entschiedene Interaktion zwischen diesen Zweien möglich ist. Und Gott möchte Wesen auf der anderen Seite als ihm gegenüber, die ihn lieben, die ihm gehorchen, und zwar aus einer Entscheidung, die er ihnen gegeben hat und nicht aus einem Automatismus heraus. Das ist unsere Würde. Und es ist auch unsere Bürde, weil wir eben oft anders entscheiden, als Gott es will. Und weil wir mit den Konsequenzen dieser Entscheidung dann noch leben müssen. Würde und Bürde zugleich. Jona verwirft also, Kraft der ihm von Gott als Mensch geschenkten Wahlfreiheit, verwirft er das Wort Gottes und geht eigene Wege. Und damit beginnt eine Zeit des Schweigens im Leben des Jona. Gott schweigt und lässt Jona laufen. Und ich habe schon im Kapitel 1 gesagt, diese Zeiten des Schweigens sind für mich eigentlich immer die schlimmsten Gerichte im Leben eines Menschen. Abraham hat das erlebt, 13 Jahre lang Schweigen Gottes nach der Sache mit Hagar und Ismael. 400 Jahre hat das Volk Israel zwischen dem Alten und dem Neuen Testament unter dem Schweigen Gottes gelebt, die sogenannte prophetenlose Zeit. Und nach der Verwerfung des Messias, unseres Herrn Jesus Christus, hat Israel sogar 2000 Jahre des Schweigens mittlerweile durchleben und durchleiden müssen. 2000 Jahre. Und im Holocaust ist manch einer zerbrochen am Schweigen Gottes. Und das kann ich verstehen. Doch auch der eine oder andere von uns wird diese Zeiten des Schweigens Gottes aus seinem eigenen Leben kennen. Und dieses Paradoxe am Schweigen Gottes ist ja, dass oft äußerlich alles weiterläuft. Also ich habe manchmal den Eindruck, wirklich, Gott könnte weg sein, aber der Betrieb in den Gemeinden, der fromme Betrieb, der würde weiterlaufen, das würde man teilweise kaum merken. Ja. Frommer Betrieb, Routine, Gewohnheit, äußere Religiosität, die läuft doch prima ohne Gott. Und das ist immer wieder natürlich dann eine Möglichkeit zum Selbstbetrug, dass ein Mensch, eine Gemeinde, aber wir bleiben mal bei uns, wir es gar nicht merken, dass eigentlich nur noch es routinemäßig, äußerlich, gewohnheitsmäßig bei uns weiterläuft. Wir merken es eigentlich nur daran, dass in uns irgendwie alles vertrocknet und erstarrt. Das ist nicht mehr lebendig, das trocknet richtig aus. In uns. Und von dem Moment an, wo Jonas Flucht begann, da begann auch das Schweigen Gottes. Aber jetzt muss ich auch hier wieder eine andere Seite ansprechen. Ich habe ja schon gesagt, bei dem Fisch. Ist der Fisch nun ein Gerichtswerkzeug oder ein Rettungswerkzeug in der Hand Gottes? Und wir haben gesehen, der Fisch trägt einen Doppelcharakter. Er ist beides. Gott benutzt ihn als Werkzeug seines Gerichtes und gleichzeitig auch als Werkzeug seiner Errettung. Und diesen Doppelcharakter trägt bei Gott eigentlich überhaupt das Gericht und Gnade sind bei ihm eben nie zu trennen. Die gehören immer zusammen. Gericht und Gnade gehören immer zusammen. Bei uns, die Gnade, die wir erfahren, die hängt auch mit dem Gericht zusammen. Einmal an Jesus, der dafür gerichtet werden musste. Das ist keine Gnade, die im luftleeren Raum hängt. Das ist eine Gnade, für die Gericht geübt wurde, stellvertretend an Jesus Christus. Und wir stehen auch unter dem Züchtigungsgericht in unserem Leben. Und das letzte Abschließende wird dann vor dem Bema Christi stattfinden, nach der Entrückung der Gemeinde. Also auch Gnade für uns ist nie abgekoppelt vom Gericht. Gericht und Gnade gehören immer zusammen. Nur das Überraschende, gerade für den religiösen Menschen Überraschende, ist es auch für den Menschen, wo nicht die Gnade jetzt im Vordergrund steht, sondern das Gericht, dass auch dieses Gericht nicht zu trennen ist von der Gnade Gottes. Und so ist auch das Schweigen Gottes nicht nur Gericht, sondern es ist auch Gnade. Denn Gott redet, auch wenn er schweigt. Gott redet, auch wenn er schweigt. Gott redet hier durch den Sturm und durch den Fisch. Gott redet durch den Sturm und durch den Fisch. Gott wechselt sozusagen die Art der Anrede. Gott wechselt die Sprache, die Art der Anrede. Gottes Schweigen ist ein Reden ohne Worte. Und jetzt kommt etwas ganz Wichtiges, um dieses Schweigen Gottes recht zu verstehen. Wenn Gott schweigt, dann ruft er uns zu seinem letzten Wort, das er zu uns gesprochen hat. Wenn Gott schweigt, dann ruft er uns zu seinem letzten Wort, das er zu uns gesprochen hat. Was war das letzte Wort, das Gott in unser Leben hineingesprochen hat? Und das wir doch nicht hören und schon gar nicht tun wollten, was war das für ein Wort? Und genau zu diesem Wort ruft Gott uns, wenn er schweigt. Es ist also ein sehr beredtes Schweigen. Als der Fisch Jona ausspie, da kam Jona. Nach allen Irrungen und Wirrungen, nach allen Eigenwegen und nach allen Heimsuchungen Gottes. Woran? Genau an der Stelle, wo er weggelaufen war. Er kommt nach all den Umwegen, Gerichten, nach den dollen Sachen, die passiert sind, von Gott aus und von ihm aus. So eine Geschichte. Aber ankommen tut Jona genau an der Stelle, wo er vor Gott weggelaufen ist. Und darum beginnt dieses dritte Kapitel genau mit denselben Worten. Und das Wort des Herrn geschah zu Jona: Geh nach Ninive. Das hatten wir schon mal. Das ist ein Déjà-vu, jawohl. Das hatten wir schon mal. Das schließt genau wieder an. Das ist die Penetranz Gottes. Ja? Er sagt nicht einfach, okay, wir wechseln das Thema, du wolltest nicht, wir machen was anderes. Sondern Gott sagt, nein, der Punkt ist jetzt dran. Um den geht's. Und wenn du es in der ersten Schlaufe nicht gemacht hast, dann machen wir das Ganze in der zweiten. Und wenn es nötig ist, in der dritten. Aber an der Stelle machen wir weiter. Genau an der Stelle, wo es abgebrochen ist, genau an der Stelle macht Gott weiter. Und darum ist Kapitel 3.1 und Kapitel 1.1 fast identisch. Es unterscheidet sich an einer Stelle, auf die ich gleich kommen werde. Aber wichtig ist, dass wir festhalten, das letzte Wort Gottes vor dem Schweigen ist auch wieder sein erstes Wort nach dem Schweigen. Es unterscheidet sich nur durch eine Aussage. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal. Das ist im Hebräischen sogar nur ein einziges Wort. Dieses eine Wort kommt zu. Genau dasselbe. Zum zweiten Mal. Wenn wir das mal auf die heilsgeschichtliche Ebene uns anschauen wollen, Klammer auf, die Bibel kann man ja auf ganz vielen verschiedenen Ebenen verstehen. Persönliche Ebene, erbauliche Ebene, historische Ebene, lehrmäßige Ebene, evangelistische Ebene, prophetische Ebene, auf Jesus bezogene Ebene. Im Psalm 12 steht einmal, dass das Wort Gottes siebenfach geläutert ist. Also es gibt immer wieder eine andere Ebene desselben Gotteswortes, die Gott uns erschließen kann. Da wird die Bibel auch niemals langweilig. Du kommst an Worte, die du schon 10-mal und mehr gelesen hast, und dann entdeckst du wieder eine neue Ebene, wieder eine neue Dimension in diesem Wort. Das liegt eben auch daran, dass man es auf verschiedenen Ebenen, wie ich es gerade genannt habe, verstehen kann. Wenn wir jetzt mal von der persönlichen Ebene des Jona auf die heilsgeschichtliche Verständnisebene wechseln, dann stellen wir fest, wie war denn das heilsgeschichtlich bei Israel? Das letzte Wort Gottes an Israel war wer? Jesus. Jesus war das letzte Wort Gottes an Israel. Und dieses Wort haben sie verworfen. Doch ein anderes Wort hat Gott ihnen nicht zu sagen. Und nach den großen Gottesgerichten der Offenbarung wird Gott sich seinem Volk wieder zuwenden. Die Bibel sagt, er wird sein Schweigen beenden. Und das erste Wort, was Gott danach gut 2000 Jahren, nach diesen Gerichtszeiten, nach dieser langen Zeit des Schweigens, das erste Wort, was Gott wieder an sein Volk richten wird, wird wer sein? Jesus. Jesus. Deshalb sagt Offenbarung 19, Vers 13, wo beschrieben wird, wie dieser Christus jetzt aus dem Himmel mit seinen Heiligen auf die Erde kommt, auf den Ölberg und sich seinem Volk Israel offenbart und es errettet und zurechtbringt. Da wird in Offenbarung 19, Vers 13 über diesen wiederkommenden Christus gesagt, und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus ist das erste und das letzte Wort Gottes. Und genau hier, an dieser Stelle, geht es wieder weiter. Sie haben diesen Jesus verworfen und sie werden diesen Jesus annehmen und nur dadurch zum Heil kommen. Gott macht genau da weiter, wo es abgebrochen ist, auch heilsgeschichtlich. Jonas Weg ist also prophetisch gesehen auch ein Bild für den Weg Israels. So wie Jona sich verweigert, so verweigert sich auch das Volk Israel dem Auftrag Gottes an den Nationen. Jona will nicht zu den Nationen gehen. Und Israel hat die Nationen auch immer nur als die Hunde betrachtet. Abschaum. Auch sie wollten den Auftrag, den sie vor Gott eigentlich haben, priesterliches Missionsvolk zu sein, an den Nationen nicht ausführen. Und so wie Jona für die heidnischen Seeleute, so wird auch Israel für die Nationen zur Ursache für schwere Stürme im Völkermeer. Aber dennoch bleibt Israel ein Zeugnis für die Nationen, wie Jona eben selbst noch im Gericht ein Zeugnis für die Seeleute war. Selbst in seinem Ungehorsam, selbst im Gericht, das ihn hier traf, war Jona noch ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Denn sie haben gemerkt, da ist ja jemand, der hat Macht, und zwar mehr als alle Götter. Und er lässt seine Leute nicht einfach so gehen. Der geht hinterher. Und in dem Moment, als sie Jona ins Meer werfen und das Meer sich beruhigt, da beten die, machen Gelübde, bringen Opfer. Ihnen wird in dem Moment klar, dieser Gott ist Jona. Das ist der Gott aller Götter. Also selbst ein Prophet im Ungehorsam, selbst im Gericht Gottes, wird dieser Jona noch zum Zeugnis diesen Seeleuten gegenüber. Und so ist auch Israel im Gericht immer noch ein Zeugnis für den lebendigen Gott. Es ist wichtig, in der prophetischen Bildsprache ein paar Bilder gut zu kennen, die Schlüsselbegriffe sind, um prophetische Zusammenhänge und Bildsprachen verstehen zu können. Das Meer ist ein ganz wichtiger Begriff in der prophetischen Bildsprache. Das Meer ist ein Bild, prophetisch, symbolisch, für das Völkermeer. Für das Völkermeer. In der Offenbarung sehen wir das, da steigt das Tier heraus aus dem Meer. Israel ist immer das Land. Und die Nationen sind das Völkermeer. Ja, und Jesus spricht in der Endzeitrede mal von den brausenden Wogen, endzeitlich im Völkermeer. Also wenn ihr das versteht, das ist immer ein Schlüssel zum Verständnis für viele prophetischen Bilder. Also mehr prophetisch gesehen immer ein Symbol für das Völkermeer. Und wenn wir das anwenden auf unser Jona-Buch, dann wird Jona, der Vertreter Israels, ins Völkermeer geworfen. Und das ist genau das, was sich dann heilsgeschichtlich später abspielt. Israel wird hinausgeworfen ins Völkermeer, zerstreut unter alle Nationen. Genauso hat es Gott gesagt, an vielen Stellen. Wenn ihr nicht gehorcht, werde ich euch zerstreuen unter alle Nationen. Wenn ihr mal 5. Mose 28 lest, da haut es euch um. Wie klar und wie drastisch. Das lese ich einfach, weil das ist ein Hammer, wie das beschrieben wird. Das müssen wir einfach mal nehmen. Schlag mal bitte auf, 5. Mose 28 ist ein kurzer Abweicher jetzt von meinem eigentlichen Text, aber das ist schon heftig. Da schreibt der Herr, oder lässt der Herr sagen, wenn ihr gehorcht, dann wird euch all das Gute treffen, Segen über Segen. Und wenn ihr nicht gehorcht, dann werden über euch all die Flüche kommen, die hier mit dem Gesetz verknüpft sind. Also hier in 5. Mose 28 wird ganz klar gesagt, Gesetz, wenn, dann. Wenn du gehorchst, Heil, wenn du nicht gehorchst, Fluch. Und dieser Fluch, der Israel als Volk jetzt vorgelegt wird, in 5. Mose 28, der wird dann zum Beispiel so ausgedrückt, in Vers 24. Der Herr wird den Regen deines Landes zu Staub und Sand machen. Immer wieder, wenn wir hören, oh, und wieder kein Wasser, ja, Regen, und an der Stelle hören wir raus, jawohl, da ist schon wieder Handeln Gottes. Und dann in Vers 25. Du wirst zum Schreckbild für alle Königreiche der Erde werden. Vers 29. Du wirst alle Tage nur unterdrückt und beraubt sein und niemand wird dir helfen.
Holocaust. Ja.
33. Du wirst unterdrückt und zerschlagen sein alle Tage. Vers 34. Du wirst wahnsinnig werden vor dem Anblick dessen, was deine Augen sehen müssen. Vers 37. Du wirst zum Entsetzen werden, zum Sprichwort, zur Spottrede unter allen Völkern, wohin der Herr dich vertreiben wird. Das ist Holocaust pur, was wir hier beschrieben finden. Ja? Holocaust pur. Und das alles hat Gott im Vorfeld auf dem Boden des Gesetzes ihnen schon gesagt. Und das finden wir hier auch wieder im Propheten Jona. Ins Meer geworfen, zerstreut unter allen Nationen. Aber in diesem Gericht, so wie Jona im Gericht zum Zeugnis für die Seeleute wurde, so wird doch auch Israel in diesem Gericht der Zerstreuung über die 2000 Jahre auch seinerseits wieder zum Zeugnis für den lebendigen Gott. Warum? Aus zwei Gründen. Israel wird weder durch Assimilierung noch durch Auslöschung seiner Identität als Volk Gottes beraubt. Das ist in der Geschichte einzigartig, dass ein Volk 2000 Jahre lang kein eigenes Land hat, sondern zerstreut ist unter allen Völkern und trotzdem seine nationale völkische Identität bewahrt. Das gibt es in der Geschichte der Völker kein zweites Mal. 2000 Jahre und trotzdem immer als Volk erkennbar geblieben und nicht einfach nur aufgegangen in den umgebenden Nationen. Aber auch umgekehrt. Diese 2000 Jahre sind eine Geschichte von Judenverfolgungen ohne Ende. Das hat ja nicht mit dem Dritten Reich unter Hitler begonnen. Das ist ja da nur deutsch perfektioniert gewesen. Aber gegeben hat es das immer und gibt es heute noch. Und weder Assimilierung noch diese permanenten vom satanischen Geist gesteuerten Verfolgungen dieses Volkes Gottes haben es vermocht, dieses Volk Gottes auszulöschen. Und Friedrich der Große hat seinen Hofprediger mal gefragt, ach, gebe er mir einen Gottesbeweis, beweise er mir, dass ein Gott ist. Und da hat sein Hofprediger zu ihm nur gesagt, die Judenmajestät, die Juden. Also selbst im Gericht erkennen die Seeleute an Jona noch etwas vom lebendigen Gott. Und schließlich wird heilsgeschichtlich Israel, so wie Jona, am absoluten Tiefpunkt des Gerichtes, im Bauch des Fisches, hier jetzt als Bild dieser letzten großen, tödlichen Drangsal Jakobs, dieser letzten 7 Jahre der menschlichen Geschichte vor der Wiederkunft des Herrn. Hier wird Israel den Herrn anrufen und Rettung erfahren. Jesus wird zum zweiten Mal zu seinem Volk kommen, sichtbar in Macht und Herrlichkeit auf den Ölberg und wird zum zweiten Mal zu ihnen reden. Und dann werden sie ihn erkennen, dann werden sie ihn annehmen, dann werden sie Buße tun. Und dann wird Israel eben auch seinen ursprünglichen Auftrag erfüllen. So wie Jona seinen ursprünglichen Auftrag erfüllt, wird auch Israel seinen ursprünglichen Auftrag erfüllen und zum Missionsvolk für alle Nationen werden. Es gibt sie also tatsächlich, die zweite Chance. Die zweite Chance. Es gibt sie heilsgeschichtlich und es gibt sie persönlich. Nach allen eigenen Wegen, Heimsuchen Gottes, nach Sturm und Fisch, nach Gebet und Rettung, nach Gericht und Gnade, steht Jona genau an dem Punkt, an dem er sich vor Gott verabschiedet hatte. Gott macht mit Jona genau da weiter, wo Jona seinem Gott aus der Schule gelaufen ist. Der Herr sprach zu ihm zum zweiten Mal. Ein einziges Wort im Hebräischen und ein ganzes Evangelium. Das ist ein ganzes Evangelium. Das gibt bei Gott dieses zweite Mal, diese zweite Chance. Jona bekommt von Gott eine zweite Chance, einen wirklichen Neubeginn. Und bei Gott gibt es für jeden von uns diese zweite Chance. Egal wie hoffnungslos die Situation aussieht. Egal wie selbstverschuldet das ist, diese Situation, in der wir uns befinden. Egal was für Konsequenzen das sind, in denen wir stehen. Bei Gott gibt es für jeden von uns diese zweite Chance. Auf Gottes Befehl muss jeder Fisch uns herausgeben. Und dann können wir erleben, wie Gott ganz neu zum zweiten Mal zu uns spricht. Und dieses zum zweiten Mal ist ja natürlich als symbolisch zu verstehen hier, als dieses, dass Gott es eben wieder neu mit uns macht. Und dass Gott unser Leben zu dem Ziel führt, was er eigentlich schon ganz, ganz lange mit uns vorhatte. Und da hätten wir schneller hinkommen können, da hätten wir weniger schmerzvoll hinkommen können. Aber dass wir hinkommen, das garantiert Gott. Und der Bürge dafür ist Jesus Christus. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Gedanke, den wir verstehen müssen. In der Bibel steht, wehe dem, der für einen anderen Bürge geworden ist, denn man wird ihm sein letztes Kleid nehmen. In Sprüchen. Ich warne auch immer davor, also wenn gerade Bankbürgschaften, ist immer sehr beliebt, nicht? Dann werden alle möglichen anderen Leute reingezogen. Als mein Sohn eine Wohnung gemietet hat, kann der auch gleich zu mir, hier, machen wir gleich eine Bürgschaft. Und als Jurist zucke ich dann immer zurück, weil ich eins weiß. Wenn der ursprüngliche Schuldner nicht bezahlen kann, dann kommen die zu mir. Der Bürge muss vollumfänglich zu 100% eintreten, wenn der eigentliche erste Schuldner nicht leisten kann. Dann ist der Bürge 100% dran. Und jetzt stellt euch vor, die Bibel sagt im Hebräerbrief, dass Jesus eines besseren Bundes als des Alten Testaments, einen besseren Bundes Bürge geworden ist. Jesus hat, bevor die Welt erschaffen wurde, mit dem Vater alles durchgesprochen, was werden soll. Bevor der erste Spatenstich dieser Erde gemacht wurde, haben der Vater und der Sohn alles miteinander besprochen, ob und wie sie die Geschichte ihrer Schöpfung ans Ziel bringen können. Da wurde nicht erst die Welt erschaffen und dann hat Gott festgestellt, oh, jetzt läuft sie noch in Ruder, was mache ich denn nun, Plan B? Sondern Gott hat von vornherein, wie es so schön heißt, diesen Ratschluss, diesen Vorsatz der Äonen mit dem Sohn besprochen. Und das Herzstück dieses Heilsplanes Gottes ist die Bürgschaftserklärung Jesu Christi. Dass er sagte, ich trete ein als Bürge für jede offene Verbindlichkeit dieser Schöpfung. Für jede. Und das ist wichtig. Gott kann nicht einfach sagen, ach komm, ich erlasse euch die Schuld, wir lassen fünfe gerade sein. Denn Gott ist auch die letzte Instanz der Gerechtigkeit im Universum. Und Satan kann hintreten vor Gott und sagen, hör mal zu, du kannst nicht einfach hier als Gerechtigkeit und als Gesetzgeber das so ungültig machen für deine Lieblinge. Das geht nicht. Was Recht ist, muss Recht bleiben. Du kannst die Gerechtigkeit nicht einfach außer Kraft setzen für die, die dir so besonders lieb sind. Und darum musste das Heilshandeln Gottes eine ganz saubere Grundlage haben, bei der nicht nur die Liebe Gottes, sondern auch die Gerechtigkeit Gottes zu 100% bestehen bleibt. Und deshalb Bürgschaft. Deshalb Jesus, ich bin der Bürger, ich trete ein. Und das bedeutet, jede offene Schuld jedes Geschöpfes wird von diesem Bürgen Jesus Christus abgedeckt. Das ist die Rechtsgrundlage für alles Heil. Gericht und Gnade. Verstehen wir, wie eng das wieder zusammenhängt? Gericht und Gnade? Und wenn die Sprüche sagen, dass ihm das letzte Kleid noch genommen wird, diesem armen Bürgen, hat sich selbst das wörtlich am Kreuz erfüllt. Selbst das hat sich wörtlich an Jesus erfüllt. Da sage ich wieder nur, faszinierend. Faszinierend. Also Gott kommt zum Ziel, weil Jesus es verbirgt. Wir lesen in Jona 3, Verse 2. Mach dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Der Auftrag Gottes an Jona lautet also ganz schlicht, ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Und damit ist das Wesen von Prophetie ganz zentral beschrieben. Genau das ist prophetisches Reden. Prophetisches Reden ist nicht, und ich erstarre und irgendwas rede ich ganz mechanisch. Sondern prophetisches Reden wird gekennzeichnet durch diesen Satz, sage das weiter, was ich dir sagen werde. Das ist prophetisches Reden. Jona soll nicht seine eigenen Gedankengebäude verkündigen. Jona soll aber auch nicht das sagen, was bei den Zuhörern ankommt und wo er sich des Lobes und der Anerkennung gewiss sein kann. Jona soll die Botschaft ausrichten, die Gott ihm sagen wird. Das bedeutet, nicht der Redner, aber auch nicht die Zuhörer, sondern Gott entscheidet über den Inhalt der Botschaft. Und das ist wichtig, denn heute wird in den Gemeinden immer darüber diskutiert, was wir denn heute eigentlich an Botschaft den Gemeinden und den Menschen noch zumuten können. Und das verstehen die alles gar nicht, so schwierig, und so eine Begriffe wie Sünde sind hässlich. Und dann wird richtig schön aufgeräumt im biblischen Sprachschatz. Und dann wird die Eingangsschwelle versucht, immer weiter abzusenken, damit die Menschen doch endlich über die letzte kleine Schwelle noch reinkommen. Das bedeutet, ich mache den Inhalt der Botschaft abhängig von den Hörern. Und das ist Verrat an Gott. Denn er gibt die Botschaft, die wir auszurichten haben. Und die muss unabhängig sein von dem, was gerade zeitgemäß ist, was gerade ankommt. Deshalb ist das Hinhören auf das Reden Gottes die eigentliche Aufgabe jeder Verkündigung und auch jedes persönlichen Zeugnisses. Denkt bitte jetzt nicht nur in der Kategorie Predigt. Denkt auch in der Kategorie mein persönliches Gespräch zu zweit oder im Hauskreis oder wo auch immer. Überall da, wo Gott durch euch eine Botschaft ausrichten möchte. Vielleicht im Gespräch unter vier Augen möchte Gott durch euch eine Botschaft ausrichten. Und dann hängt es halt auch immer davon ab, dass ich mich nicht danach richte, was bei dem anderen jetzt ankommt, was der gerne hört und wo ich dann so richtig von ihm dann noch Lob und Anerkennung kriege. Begeisterung. Wir gieren nach Anerkennung. Und wir wollen immer gerne anderen gefallen. Und deshalb versuchen wir natürlich auch, die Dinge immer so zu sagen, dass sie möglichst bei den anderen toll ankommen. Wer sagt schon gerne noch 40 Tage und du bist umgedreht? Na? Sagt man nicht gerne. Und das ist wichtig. Also nicht nur für die Verkündiger, das ist auch wichtig für euch. In der Seelsorge, in den persönlichen Gesprächen, in der Zweisamkeit. Sage das, rede ihr die Botschaft, die ich dir sagen werde. Immer von Gott her den Inhalt der Botschaft bestimmen lassen, nie von sich selbst oder vom Zuhörer her. Und deshalb ist das Hinhören auf das Reden Gottes die eigentliche Aufgabe jeder Verkündigung und jedes persönlichen Zeugnisses. Und doch gibt es auch hier wieder eine zweite Seite. Das ist die menschliche Seite, die menschliche Verantwortung hinzuhören auf das Reden Gottes, um die Botschaft auszurichten, die er sagt. Denn nur dann werden wir wirklich was zu sagen haben. Nur dann. Und doch gibt es auch immer noch die göttliche Seite. Es bleibt immer wieder ein Geheimnis seiner Gnade, dass Gott durch schwache, kleine, ungehorsame, in sich selbst befangene, in sich selbst verkrümmte, nach Anerkennung lechzenden Menschen immer noch sein Wort durch solche ausrichten lässt. Also ich muss gestehen, das sage ich nicht mal so jetzt hier formal, sondern dass ich immer wieder auch in der Verkündigung stehe. Das staune ich einfach nur. Staune ich. Herr, was leistest du dir da? Und ich weiß auch, ich höre unglaublich oft von Leuten, die mich vorher von irgendwelchen MP3-Dateien, Kassetten, CDs oder so her kennen und die mich dann kennenlernen wollen. Und jedes Mal schlucke ich dann und denke, Manometer, stelle ich mich jetzt um, einfach 2 Zentimeter größer, ein bisschen eine würdigere Stimme oder irgendetwas, ja. Nein, nein, nein. Das ist für mich so wichtig geworden, einfach auf dem Grund auf das, dass ich sagte, es muss einfach sein, dass ich vor Gott immer ehrlich, authentisch bleibe, wie ich bin. Und nie Menschen so richtig pastoral würdig versuche zu erscheinen. Ja? Und ich weiß, es gibt immer eine Enttäuschung für jeden, der dann kommt und sagt, ich habe dich von Kassett gehört, der hat so ein Bild und dann komme ich. Ne? Das ist halt immer die Enttäuschung. Aber das ist bei Gott so. Das sind wir Menschen, die immer so diesen Hang haben, Leute, Menschen groß zu machen, zu verherrlichen, Idole aus ihnen zu machen, sie anzuhimmeln. Und wenn wir keine Schlagerstars haben, dann haben wir halt Prediger. Aber es ist dasselbe Bedürfnis, was sich hier auswirkt. Das ist verkehrt. Gott nimmt sich wirklich die letzten Hüppel für seinen Dienst. Und deshalb braucht ihr euch gar nicht wundern, wenn die Leute, die ihr dann kennenlernen verkündet, genauso eine Leute sind, von denen die Bibel spricht. Und Jonah, na Jonah ist doch gerade auch so ein Typ. Das ist doch gerade das Tröstliche am Buch Jonah, dass Jonah gar nicht der Prototyp eines gehorsamen, von seinen eigenen Vorstellungen gelösten Musterpropheten entspricht. Ist doch ganz anders, dieser Jonah. Ist doch ein unglaublich schwieriger, ungehorsamer, eigenwilliger Typ. Ich freue mich morgen auf den Dienst, Kapitel 4. Da können wir den Jonah so richtig in seine Einzelteile zerlegen. Das ist prachtvoll. Also morgen den Jonah nochmal kennen, Kapitel 4. Also da freue ich mich wirklich drauf. Ja. Und dass Gott sich trotzdem keinen anderen sucht, sondern mit diesem Jonah weitermacht, das ist die Größe Gottes. Und das ist Evangelium für uns alle. Denn das ist doch eben nicht nur was Gott nur mit Jonah macht, sondern das macht er mit jedem Einzelnen von uns auch so. Dass er uns eben nicht einfach verwirft, wenn wir nicht funktionieren, wenn wir nicht gehorchen, wenn wir nicht in irgendeiner Weise so glauben, so stark, so klar, so eindeutig. Er verwirft uns nicht. Gottes Gnadengaben und Berufung unbereubar. Unbereubar. Es bleibt dabei, und das ist mir auch ein ganz wichtiger Satz, Gott tut sein Werk nicht dank uns, sondern trotz uns. Durch uns auch, klar. Aber dank trotz uns, trotz uns. Das ist das Erstaunliche. Er tut es trotz uns. Schauen wir uns mal die zentrale Aussage dieser Predigt von Jona an. Die lautet, in einem Satz wird sie uns nur berichtet, hier in einem Satz zusammengefasst, noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Das bedeutet jetzt natürlich nicht, dass Jona also an jeder Straßenecke nur immer diesen einen Satz verkündigt hätte. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Das wäre jämmerlich. Sondern in diesem einen Satz lässt sich die Predigt von Jona zugespitzt, formuliert, verdichtet, zusammenfassen. Dieser eine Satz, wir nennen es bei Gericht immer, ist der Tenor. Ja, die Entscheidungsformel, wo alles zusammengefasst ist. In diesen einen Satz wird der Inhalt seiner Botschaft zusammengefasst. Die Trockenmilch, alles Wasser weg, nur noch die entscheidende Substanz bleibt zurück. Und wir sehen diese Art der Darstellung auch in den Evangelien und in der Apostelgeschichte ganz, ganz häufig. Dass die Predigten, die da gehalten wurden, wo ich immer denke, na Manometer, die sind da stundenlang zusammen und wir lesen hier 5, 6 Sätze. Das ist einfach die prägnante Zusammenfassung des Inhaltes dieser Predigten. Und deshalb ist auch dieser Satz hier, nicht, dass Jona immer nur diesen einen Satz hier wiederholt hätte, sondern das war der Tenor, die Zusammenfassung. Noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Und in diesem einen Satz stecken zwei wesentliche Aussagen. Die erste, noch 40 Tage und Ninive wird umgewendet. Damit wird Ninive das Gericht angekündigt. Es ist also eine Gerichtsankündigung, eine Gerichtsaussage. Und der Ausdruck umgewendet meint das Umwühlen von Erde. So wie ein Spaten das Unterste nach oben holt. Ja, die Gartenbauer unter uns, die wissen, wie das ist. Und dasselbe Wort, das finden wir auch in 1. Mose 19, 25 und das wird da gebraucht für das Gericht über Sodom und Gomorra. Genau dasselbe Wort. Also wird es wahrscheinlich auch hier bei Ninive das Gericht Gottes durch eine Erdbebenkatastrophe andeuten. Nur mal wieder in Klammern dazu gesagt. Im Deutschen hat das Wort umgewendet auch wieder so einen herrlichen Doppelcharakter. Es kann einmal das Gerichtsmäßige bedeuten, umgewendet. Es kann aber auch das Innere, Herzensmäßige, umgewendet bedeuten. Ich finde es faszinierend, dass auch hier wieder beides drin ist. Auch hier ist wieder beides drin. Und es erfüllt sich dann auch tatsächlich in jedem Fall. Entweder das Gericht kommt nach 40 Tagen und gerichtsmäßig wird umgewendet oder aber heilsmäßig kommt es zur Umkehr, zur Buße, zum Umwenden. Also hier hat aber diese Aussage umgewendet, diese Gerichtsankündigung zu Inhalt. Gericht. Aber wir haben auch den Aussageteil noch 40 Tage. Und Ninive wird umgewendet. Noch 40 Tage. Und mit dieser Ankündigung noch 40 Tage wird Ninive eben auch eine Gnadenfrist zur Buße eingeräumt. Und allein schon die Tatsache, dass Gott sein Gericht ankündigen lässt und nicht nur einfach vollzieht, macht deutlich, dass es sich hier um keinen unabänderlichen Beschluss Gottes handelt. Dass das Gericht Gottes kein unabänderliches Schicksal ist. Das Gericht Gottes ist kein unabänderliches Schicksal. Das Gericht Gottes kann noch abgewendet werden. Die Predigt will von Gott her eben Warnung sein und zur Umkehr rufen. Gott räumt Ninive eine letzte Gnadenfrist von 40 Tagen zur Umkehr ein. 40 Tage! Und in diesen 40 Tagen, das ist die letzte Gnadenfrist, hier entscheidet sich's, wie der Mensch auf diese Predigt, auf diese Botschaft reagiert. Daran entscheidet sich, wie Gott handelt. Für Jona war diese Gnadenfrist für das sündige Ninive eine starke Anfechtung. Und auch zu Zeiten der Apostel war dieser scheinbare Verzug im Handeln Gottes. Dass es da eben immer wieder diese Fristen gibt und Gott sagt, und 40 Tage räume ich dir ein, als Bild gesprochen, ist auch dieser scheinbare Verzug im Handeln Gottes immer zu einer Glaubensanfechtung geworden. Wir lesen das in 2. Petrus 3, Vers 9. Da schreibt Petrus, der Herr verzieht nicht die Verheißung, wie es etliche für einen Verzug achten, sondern er ist langmütig gegen euch, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Und dieses Wort ist mal zuerst in den Raum der Gemeinde hineingesprochen. In den Raum, da gibt es eher eine Menge Menschen, die sich so im Raum der Gemeinde aufhalten. Da gibt es kindergläubige Eltern, die in der zweiten Generation so reingewachsen sind. Da gibt es Menschen, die mal reinschnuppern. Da gibt es Menschen, die auf Ausflügen mal dazugekommen sind oder mal von jemandem mitgebracht werden. Es gibt so viele Menschen im Raum der Gemeinde. Und jetzt sagt Gott, dass er noch nicht jetzt sofort Schluss macht. Das hat seinen tiefsten Grund darin, dass er langmütig gegen uns ist, weil er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Das heißt, wir sollen für uns hören, dass diese Gnadenfrist Gottes heute noch läuft. Sie läuft heute noch. Es gibt ein großes Bild des Gerichtes und der Rettung im Alten Testament, den Prototyp des Gerichtes schlechthin, das ist die Sintflut und die Arche Noah. Und als die Tür zur Arche zugemacht worden ist von Gott, da kam das Gericht, da konnte auch niemand mehr rein. Und die Tür konnte auch Noah nicht mehr öffnen. Dann war sie zu und dann blieb das Gericht. Aber solange die Tür noch nicht zugemacht war, war immer noch Gnadenfrist. Und man wundert sich ja, dass das so lange dauert, dass Gott auch damals so viel, ich glaube, wie lange wir ja waren es?
120,
ne? Da denke ich auch, haben die wirklich so lange an der Arche bauen müssen? 120 Jahre? Ich denke, es hat was damit zu tun, Noah wird ja auch der Prediger der Gerechtigkeit genannt. Es hatte etwas damit zu tun, dass auch hier durch Noah eine Predigt, eine Warnung lief und eine Gnadenfrist von Seiten Gottes. Und wir sollten einfach auch, wenn der Herr mit seinem Kommen verzieht, immer verstehen, dass sein Kommen ja nicht nur Heil bedeutet, sondern auch Gericht. Nämlich Gericht für all diejenigen, die ihn noch nicht als den Herrn ihres Lebens angenommen haben. Für all diejenigen, die noch nicht dieses Geschenk von Golgatha jetzt für sich persönlich ergriffen haben. Für die bedeutet dieses Kommen des Herrn ja auch Gericht. Und deshalb sollten wir mit diesem Verzug auch leben lernen und sagen, danke Herr, dass du noch dem X, an dem er liegt, und dem Y und dem Z, an den ich denke, dass du da immer noch eine Gnadenfrist gibst. Und ich möchte nochmal mit ihnen reden, ich möchte nochmal dein Evangelium bezeugen. Aber vielleicht gilt es ja auch uns selbst, dass auch wir selbst jetzt begreifen müssen, es geht darum, aus dem Dunstkreis der Gemeinde einzutreten in die Gemeinschaft, die persönliche Gemeinschaft mit Gott. Das ist ein Unterschied. Und dieser Verzug Gottes, diese Gnadenfrist von hier 40 Tagen, die erinnern mich an einen Busfahrer. Ich in Berlin fahre immer zur Arbeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, also jeden Morgen und Abend mit dem Bus. Die kommen eben in bestimmten Abständen. Das sind nicht immer Gnadenfristen. Und dann steht da so ein Bus und ich habe so eilig. Und ich sprinte los, was mein Lebensalter noch so hergibt. Und es ist noch so weit weg. Und ich weiß genau, du hast keine Chance, den Bus kriegst du nicht mehr. Und dann habe ich so alle 10 Mal das Glück, dass ein Mensch am Steuer sitzt, bei dem ein Herz schlägt für diese armen, alten Menschen, die es nicht mehr rechtzeitig zum Bus schaffen. Und der lässt die Tür zum Bus offen. Der wartet, bis ich komme. Das hat es zu tun mit den Verzugszeiten, mit den Gnadenfristen Gottes. Wie so ein Busfahrer, der die Tür einfach noch offen lässt, da kommt doch einer. Dem möchte ich gerne noch, dass er mit reinkommt. Und wenn wir das persönlich verstehen, dass diese Tür noch offen ist, damit wir da reinsprinten, dann hat es seinen Zweck erfüllt. Also, Verzugszeiten sind Gnadenzeiten Gottes, der als Busfahrer seine Heilsgeschichte die Tür noch offen lässt, damit wir auch alle, die wir hier in diesem Raum sind, in diesen Bus des Heils noch einspringen können. Wir lesen in Hebräer 3, 7 bis 8, der Heilige Geist spricht: Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Heute. Oder in 2. Korinther 6, Vers 2, zur angenehmen Zeit habe ich dich erhört, am Tag des Heils habe ich dir geholfen. Siehe, jetzt ist die wohlangenehme Zeit. Siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Heute, jetzt. Ich wünschte mir, dass uns das allen im Herzen ganz groß wird, dass wir jetzt in dieser Gnadenfrist leben und dass es jetzt so ein göttliches, gnädiges Heute gibt. Und dass wir dazu packen, dass wir reinspringen in diesen Bus, bevor die Tür sich schließt. Amen.
Amen.
Ja, ich möchte noch beten zum Schluss. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir herzlich danken, dass du ein Gott bist, der langsam zum Zorn ist, reich an Gnade und Barmherzigkeit. Dass du den Menschen eine zweite Chance gibst. Dass es dir ein ganz großes Anliegen ist, dass Menschen dich finden dürfen, den Frieden finden dürfen, das wahre Leben finden dürfen. Herr, und je mehr wir dich kennenlernen, desto mehr dürfen wir uns über dein Wesen freuen, über dein Wesen der Liebe, der Güte und der Gnade. Und so danken wir dir jetzt auch für diesen Tag, für diesen Abend, insbesondere, wo du auch wieder zu uns gesprochen hast. Schenk du, dass wir diese Worte in unserem Herzen bewahren und dass wir sie auch bewegen und dass sie in unserem Leben auch Auswirkungen haben, dass es nicht einfach nur gespeicherte Worte sind, sondern Worte, die auch eine Veränderung herbeiführen, auch in unserem Leben. So danke ich dir jetzt, dass du mit uns in diese Nacht gehst und jedes Einzelne segnest, und ich bitte dich ganz besonders für diejenigen unter uns, die einfach auch geschwächt sind, müde sind, verzweifelt sind, Schmerzen haben. Wir wollen sie ganz besonders deiner Gnade anbefehlen. Und auch alle unsere Lieben zu Hause dürfen wir dir anbefehlen. Hab Dank, dass auch du sie segnest. Amen.
Amen.
Ja, vielleicht noch ein Lied zum Schluss.